Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Es gibt so ein romantisches Protokoll, das viele von uns verinnerlicht haben. Wir verlieben uns in einen Menschen und wenn es besonders gut läuft, zieht man dann als nächsten Beziehungsschritt zusammen, bevor dann vielleicht wahlweise Hund, Katze, Kinder, Trauschein noch dazukommen. Also ganz klar, absolutes Klischeebild. Aber an diesem Klischeebild, da verändert sich jetzt über die Jahre gerade was. Also immer weniger Paare in Deutschland leben auch zusammen. Über diesen Trend spreche ich mit Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen. Hallo Anouk.
Hallo, ich freue mich, mit dir zu sprechen.
Ich freue mich auch auf dieses Gespräch, weil du, als ich dich gefragt habe, du hast direkt sogar mir einen Namen dafür genannt, den es schon gibt, wenn Paare bewusst zwei Wohnungen halten.
Genau, Living Apart Together. Das ist ein Konzept, das ist noch nicht ganz so wahnsinnig alt, ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so wahnsinnig bekannt, aber es gibt definitiv schon Namen und Konzept dafür.
Und was das genau bedeutet, dieses Konzept Living Apart Together, darüber sprechen wir in dieser Folge Eine Stunde Liebe. Erst hören wir Lena und Timo. Die beiden sind seit bald 8 Jahren zusammen, haben in der Zeit noch nie zusammen gewohnt und kennengelernt haben sie sich, als sie gemeinsam in der Stadt in Düsseldorf gelebt haben. Mittlerweile ist Lena aber in Köln, also ungefähr eine halbe Stunde mit dem Zug entfernt. Und erst erzählt Lena aus ihrer Perspektive, wie es ihr mit den zwei Wohnräumen geht und warum die beiden bis jetzt eben nicht zusammengezogen sind.
Ich glaube, in erster Linie hat es zeitlich nie gut gepasst. Wir haben uns immer recht wohl gefühlt in unseren WGs oder zumindest eine Person von uns beiden hat sich immer wohl gefühlt. Und ich habe da nicht so ein starkes Bedürfnis nach, das jetzt so, also oder ihn zu zwingen oder mich auch zu zwingen, einfach weil es so gesellschaftlicher Zwang ist, dass Paare irgendwann zusammenziehen. Und ich mir so ein bisschen meine Freiheit bewahren wollte. Auch wahrscheinlich ist es auch Angst, so ein bisschen. Was passiert, wenn es scheitert? Lebt man dann nur noch nebeneinander her? Und mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass wir uns so aktiv verabreden. Und wir aktuell, also in der jetzigen Situation zum Beispiel, auch den Vorteil von 2 Städten und 2 verschiedenen Wohnungen haben. Wir reden tatsächlich immer mal wieder über unsere Bedürfnisse, gerade wenn sich eine Person in der aktuellen Wohnungssituation nicht so wohl fühlt oder Veränderung eben ansteht. Druck auf die Situation gibt es vor allem, wenn man so an sich selbst zweifelt oder an Lebensentscheidungen, sag ich mal. Und wenn man dann Freundinnen sieht, die mit ihrem Partner oder Partnerin zusammenziehen und einfach so gesettelt sind, sage ich mal, dann denkt man sich manchmal, oh, okay, ich bin jetzt gerade oder ich werde bald irgendwie 30 und muss ich jetzt auch mit meinem Partner zusammenwohnen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in Zukunft mit Timo zusammenzuwohnen. Das muss auf jeden Fall passen bei uns beiden, dass wir in die gleiche Stadt ziehen möchten und uns auch da ein bisschen langfristiger zetteln wollen oder zumindest sollte übereinstimmen, dass, wie lange wir ungefähr da leben wollen, was wir noch, wo wir sonst noch so leben wollen. Ich fände es aber auch nicht schlimm, dass wenn man sagt, okay, wir ziehen jetzt für eine bestimmte Zeit zusammen in eine Stadt und dann, falls sich verschiedene Situationen ergeben, dass man halt sagt, okay, wir ziehen vielleicht auch wieder weg voneinander. Ich finde, das sollte nicht unbedingt eine Aussage darüber sein, wie es gerade in der Beziehung läuft.
So, das war Lenas Perspektive. Jetzt hören wir die von ihrem Freund Timo. Und warum die beiden eben als Paar getrennt wohnen.
Lena und ich, wir haben noch nicht zusammen gewohnt, weil wir einfach sehr unterschiedliche Lebenssituationen haben, glaube ich. Auf der einen Seite sind wir jobtechnisch wie auch finanziell unterschiedlich aufgestellt. Und ich glaube, wir wollen so ein bisschen die Flexibilität wahren. Es ist total schön, dass Lena in Köln wohnt, ich in Düsseldorf. Wir somit quasi 2 Wohnsitze haben, uns gegenseitig besuchen können, was auch immer so einen gesunden Abstand reinbringt. Wir sprechen da relativ häufig drüber. Das heißt, wir haben da eine sehr offene Kommunikation. Gerade wenn in unserem Freundeskreis oder so PartnerInnen zusammenziehen, dann spricht man natürlich darüber. Und aber stellen dann halt immer wieder fest, dass das für uns gerade einfach nichts ist. Also es ist definitiv nicht so, als wenn wir das immer wieder aussprechen müssten, sondern wir haben einfach beide ein klares Gefühl dazu. Es gab tatsächlich von meiner Seite aus noch nie das Gefühl von Druck und ich glaube auch bei Lena nicht, dass wir zusammen wohnen müssten. Wir haben uns noch nie von anderen Menschen beeinflussen lassen und handeln das halt einfach so, wie sich das für uns am besten anfühlt, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, mit Lena irgendwann zusammenzuziehen. Ich glaube, wir sind recht ähnlich, was den Haushalt angeht. Das ist halt einfach eine große Sache. Es ist ja nicht nur so, dass wir PartnerInnen sind und halt viel Zeit in dem gleichen Raum zusammen verbringen, sondern es geht natürlich auch immer darum, wie man zusammen im Haushalt klarkommt. Man ist ja trotzdem eine Wohngemeinschaft. Und da bin ich mir sicher, dass wir sehr gut zusammen funktionieren werden. Es wird halt einfach davon abhängig sein, wie sich unsere Lebenssituation entwickeln. Und letztlich, wir sind seit 8 Jahren zusammen, wir entwickeln uns die ganze Zeit zusammen. Und von daher glaube ich, dass wir einen sehr schönen Haushalt zusammenführen werden können, wo auch immer der ist und wann auch immer das passieren wird.
Danke Timo und Lena für diese Einblicke und danke auch an Gianluca Delbach aus dem Eine Stunde Liebe-Team, der das Ganze aufgezeichnet hat. Das Statistische Bundesamt hat Zahlen veröffentlicht. In den vergangenen 27 Jahren ist der Anteil der Bevölkerung, der mit Partnerpersonen in einem Haushalt lebt, von 66% auf 60% gesunken. Was es mit dieser Entwicklung auf sich hat, will ich mit Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen gemeinsam überlegen. Und Anouk, vielleicht ist es ja auch etwas, das mit unserer heutigen Dating-Kultur vielleicht zu tun hat. Also dieses Gefühl, man hat schneller wechselnde Lebensabschnittsgefährten, ist eben nicht jahrelang zusammen und will dann vielleicht auch gar nicht seinen eigenen Wohnraum dann so schnell aufgeben für eine Beziehung?
Ich glaube, das kann schon sein, dass es manche Menschen gibt, die sagen, oh, ich habe mich jetzt so da reingefunden, ich habe mir meine eigene Welt aufgebaut, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, das mit jemand anderem zu teilen. Was ich da aber auch viel sehe, ist, dass man halt nicht mehr so nur ein Bild davon hat, wie Beziehung funktionieren kann. Ne, dass es überhaupt auch erstmal möglich ist, sich selbst zu fragen, du, gefällt mir das überhaupt? Ne, mit jemand anderem meine Wohnung zu teilen, nach welcher Konvention möchte ich leben, muss ich leben? Das heißt, ich glaube, da gibt es wie bei Beziehungsmodellen an sich jetzt gerade auch einfach mehr Möglichkeit, die alten Regeln zu hinterfragen und für sich ganz individuell herauszufinden, was einem gut passt und was eher nicht.
Also für dich auch vielleicht ein Zeichen dafür, dass es mehr Akzeptanz hin eben dazu gibt, dass es andere Formen von Beziehungsmodellen gibt und dass es eben dieses Zusammenziehen auch sozusagen so eine Art als Signal an mein Umfeld, so jetzt ist es ernst oder so, dass das auch gar nicht mehr gebraucht wird, um dann in einer wahren, guten, glücklichen Beziehung zusammen zu sein?
Ich glaube, für viele Menschen ist es schon total wichtig als Zeichen und auch als einfach für den Alltag, dass man wirklich ganz nah beisammen ist, aber das gilt halt nicht für 100% der Menschen. Es gibt auch Paare, die sich auch bei mir in der Paarberatung immer wieder, die tatsächlich sehr gut darin sind, in der räumlichen Distanz zusammenzuleben und da eigentlich eher aufblühen. Das ist zugegebenermaßen nicht die Mehrheit an Menschen. Also ich sehe schon, dass die meisten es wirklich auch an Stabilität, an Sicherheit, einfach an Verbindung schöner finden, wenn sie mehr Zeit zusammen haben in der gemeinsamen Wohnung, aber eben nicht 100% der Leute. Und ich glaube, das ist auch total valide und okay, dass man sagt, naja gut, das passt halt nicht für alle Leute und wir müssen schauen, wie das mit unseren Bedürfnissen am besten abgestimmt ist.
Du hast vorhin schon diesen Trend Living Apart Together benannt. Den muss man sich natürlich wiederum auch leisten können, dass man als Paar sagt, gerade in der Großstadt heutzutage, wenn man in der gleichen Stadt lebt, wir leisten uns jetzt 2 Wohnungen.
Definitiv, das ist auf jeden Fall ein Luxus, den nicht jedes Paar sich so erlauben kann, aber vielleicht auch eben nicht jedes Paar so braucht. Ne? Also klar, es ist ein Privileg, da muss man ja gar nicht um heißen Brei herumreden. Und dennoch glaube ich, dass es für manche Paare vielleicht eine gute Idee ist, sich überhaupt zu überlegen, vielleicht möchte ich auch meine alte Wohnung behalten oder eben erstmal wieder in diese Ideenfindung reinzukommen, dass es kein Muss mehr ist, zu sagen, es gibt diesen einen Weg und den müssen wir gehen. Aber klar, überhaupt auch die Möglichkeit zu haben, darüber nachzudenken, vielleicht auch nicht unter Druck zu stehen von außen oder was man von Konventionen und dann eben auch das Geld dafür zu haben, die eigenen Visionen umzusetzen, all das sind Privilegien, definitiv.
Du sagst ja auch, dass es für manche Paare vielleicht eben von Vorteil ist. Hat das mit einem Beziehungstyp zu tun, also oder Bindungstyp, was ich für ein Mensch bin, wie ich irgendwie meine Beziehung lebe, warum es für mich vielleicht besser sein könnte, meinen eigenen Wohnraum zu haben?
Also es gibt manche Paare, die schnell in negative Beziehungsmuster reinkommen, wenn die zu lange aufeinander hocken, denen sozusagen die räumliche Distanz gut tut, um einfach mal wieder sich ein bisschen zu erden, zur Ruhe zu kommen, nicht so diese konstante drin zu haben, wo man sich immer wieder so ein bisschen auf die Füße tritt, weil zum Beispiel mit Alltagsstress das schwierig ist. Das heißt, denen hilft das. Das hilft aber auch Menschen, die einfach ein höheres Autonomiebedürfnis haben. Ne? Die sagen, ich brauche meine Me-Time, ich komme zur Ruhe, wenn die Wohnung wirklich ganz allein mir gehört. Na, da kann ich erst aufladen. Das heißt, wenn ich weiß, das ist mein Bedürfnis, so ticke ich als Mensch, so funktioniere ich, dann kann das diesen Konstellationen an Paaren auch sehr gut tun.
Also muss man sich dann auch vielleicht ehrlich selber überlegen, was bin ich für ein Typ und passt das jetzt oder nicht? Ich habe mich aber auch gefragt, ob es wirklich auch vielleicht dem Wohnungsmarkt der Großstädte geschuldet ist, dass dieser Trend aufkommt, dass immer mehr Paare nicht in einer Wohnung, in einem Haushalt zusammenleben. Denn eine neue Wohnung finden, wenn dann eine Trennung ansteht, ist ja super schwierig. Also wir hören immer wieder auch von Paaren, die dann noch monatelang, oder Ex-Paaren muss man sagen, Ex-Beziehungen, die dann monatelang noch zusammenleben, weil sie eben nicht noch eine Wohnung finden. Also schreckt vielleicht auch dieser Aspekt Leute ab, zu sagen, komm, ich weiß jetzt, ich bin mir noch nicht 100% sicher, dass das hält, dann bleibe ich lieber irgendwie in meinem Wohnraum.
Ja, definitiv. Ich meine, da kann auch eine Komponente mit reinkommen, eben der, praktisch, ganz praktisch, okay, was bedeutet das dann, wenn wir umziehen, ausziehen müssen etc. Es kann aber auch sein, dass man merkt, naja, ist auch ein großes Commitment zu sagen, ne, gemeinsame Wohnung und sich dann auch wirklich, das ist ja eben auch ein Zeichen zu sagen, naja, wir glauben daran, dass die Beziehung so lange zusammen oder noch hält, ne, dass es sich sozusagen lohnt, eine Wohnung zu haben in der Beziehung. Na, und das kann auch sein, dass das für manche auch ein mutiger Schritt ist, somit auch zu sagen, okay, damit zeige ich auch, was für ein Commitment ich in die Beziehung habe und dass ich an die Langfristigkeit dieser Beziehung glaube. Das kann natürlich auch nochmal ein bisschen einschüchtern, vielleicht für die eine oder andere Person.
Da klingelt in meinem Ohr natürlich dieser Ausdruck, der einer Generation zugeschrieben wurde, den wir hier schon mehrfach auch verworfen haben, aber Generation beziehungsunfähig. Also wenn vielleicht ältere Semester auf diesen Trend schauen, dann denken die sich, naja, eben, die können sich nicht committen, die wollen sich irgendwie nicht festlegen und so weiter. Das ist so dieses Klischeebild einer Jugend, die irgendwie die ganze Zeit Freiheit vermeintlich haben will, auch im Liebesleben. Ist das Quatsch?
Ja und nein. Also klar gibt es bindungsängstliche Menschen, ne? Oder die merken, so ein Commitment macht was mit mir und ich fühle mich dafür noch nicht bereit, wo das aus einer Angst irgendwie oder aus einer Sorge diese Zurückhaltung gibt. Und klar, da kann man jetzt auch drüber diskutieren und drüber sprechen, aber auch diese Bindungsängstlichkeit hat sicherlich einen guten Grund und sollte auch verstanden und ernst genommen werden. Auf der anderen Seite muss das aber absolut nicht der Fall sein. Ich glaube, man kann auch ohne Bindungsangst zu haben eine bewusste und klare Entscheidung treffen, die heißt, ich möchte meinen eigenen Space haben, ich möchte meine eigene Wohnung haben und ich habe keine Angst vor Commitment. Ich glaube, das eine und das andere schließt sich nicht aus.
Kommen wir noch zu einem Alltagsaspekt, weil ich glaube, es ist natürlich auch ein ewiger Streitpunkt, wenn man zusammenlebt, Themen wie Haushalt, Care-Arbeit, die Frage wirklich nach dem Aufräumen, da geht man natürlich mit getrennten Wohnungen diesen schwierigen Momenten aus dem Weg. Also wenn du jetzt an die Paarberatung denkst, wie oft ploppen dann solche Probleme, wirklich der banale Alltag, wie oft ploppt das auf, wobei natürlich hinter diesen Problemen manchmal auch andere Konflikte gelagert sein können, andere Emotionen. Nichtsdestotrotz, es sind ja Auslöser, die Socken, die dann rumliegen.
Ja, also der Haushalt kommt ziemlich häufig, weil sich daran einfach sehr viel entzündet, weil das was ist, was man jeden Tag wiederholt sieht. Das ist natürlich sehr auch von der Fluktuation von Stress oder wie viel kann ich gerade investieren, was man da so direkt augenscheinlich quasi ablesen kann. Wie sauber ist es in unserer Wohnung? Was machen wir miteinander? Wie können wir das so zusammen strukturieren? Definitiv. Also das kann etwas sein, was immer wieder hochkommt als Streitthema. Und wie du richtig gesagt hast, häufig ist aber dahinter nochmal größere Themen, sowas wie fehlende Wertschätzung, fehlende Unterstützung, das Gefühl, irgendwie nicht am gleichen Strang zu ziehen, das Gefühl, irgendwie auf sich allein gestellt zu sein. Das kann schnell an so einer Bedeutungsschwere gewinnen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer und immer wieder das Gleiche sagen oder ich werde nicht unterstützt. Und das kann dann in sich eine ganz eigene größere Dynamik entwickeln und sich halt immer wieder an diesen Kleinigkeiten des Haushalts aufhängen.
Also da vielleicht auch nochmal ein Zeichen an alle, die uns jetzt gerade zuhören und eben doch in der Partnerschaft gemeinsam wohnen und diesen ewigen Streitpunkt kennen, da nochmal zu verstehen, es geht eben über den Müll, der nicht rausgebracht wurde, über die Spülmaschine, die nicht ausgeräumt wurde, meistens hinaus und es liegt ein tieferer Konflikt da. Also auch da vielleicht das Zeichen hin. Es heißt ja jetzt nicht, wenn man sich dann doch als Paar fürs Zusammenleben entschieden hat, dass solche Konflikte nicht auch lösbar sind. Ich denke, dass das auch viel bei dir in der Beratung landet.
Definitiv, ist absolut lösbar, wenn man sich eben die Zeit nimmt zu verstehen, was bedeutet das jetzt für uns? Ist es wirklich einfach nur der Müll? Und das ist blöd, aber eben in den meisten Fällen, gerade wenn es sich wiederholt, fängt es an, so ein größeres, wichtigeres Thema zu werden. Ich glaube, das hat man auch in Beziehungen, wo man nicht zusammenlebt. Ne, vielleicht hat man dann, dieser Stressfaktor ist dann vielleicht ein bisschen geringer, aber prinzipiell gibt es natürlich auch viele andere Aspekte, wo sich Streitigkeiten oder Problematiken irgendwie dran entzünden können. Haushalt ist natürlich eins, was sehr präsent ist für viele Menschen, aber es feit einen nicht davor, nur weil man nicht zusammen wohnt, keine Konflikte zu haben.
Das ist nicht so die große Lösung für, habt ihr Beziehungsprobleme, dann sucht euch zwei Wohnungen, dann wird alles besser. Das ist natürlich auch klar. Aber noch so ein zweiter Trend, der sich bei den Zahlen des Statistischen Bundesamtes jetzt zeigt, ist, und ich glaube, wenn man in die Freundeskreise und Freundinnenkreise denkt, die man selber so hat, in den Großstädten fällt es einem auch selber natürlich auf, dass deutlich bei jungen Paaren es so ist, dass die zusammenleben, nicht unbedingt verheiratet sind. Also bei Paaren unter 40 ist es gerade mal jedes sechste von 10 Paaren, das verheiratet ist. Ich hätte persönlich sogar gedacht, dass es weniger geworden ist mit der Zeit, wenn ich jetzt so an mein Umfeld denke. Also auch da, genau was du am Anfang gesagt hast, mit einem Wandel in unseren Beziehungsmodellen, hat es damit zu tun oder wie würdest du das werten?
Das denke ich schon prinzipiell. Also, dass man wirklich nicht mehr so diesen Druck verspürt, jetzt unbedingt heiraten zu müssen, ne, dass man sich auch wirklich erstmal überlegen kann, ist das was für mich oder nicht? Finde ich das eine schöne Sache? Möchte ich das eingehen oder nicht? Ich denke, es gibt viele andere Möglichkeiten, wie man sonst auch noch sein Commitment zeigen kann in der Beziehung. Ich glaube nicht, dass es das einzige Zeichen ist, um zu zeigen, dass man wirklich da ist in der Beziehung und dass man das auch langfristig durchziehen möchte, aber für viele ist es weiterhin ein sehr schönes Zeichen, dass sie füreinander setzen möchten, aber denke auch, dass es da deutlich mehr Flexibilität jetzt langsam gibt.
Ich denke, wenn eben Leute in Paarbeziehungen leben, aber nicht zusammenwohnen, heißt ja auch nicht unbedingt immer nur, dass man dann jeder seinen eigenen Wohnraum hat. Es gibt nämlich dann auch Konstellationen, wo Leute in einer WG wohnen oder bewusst mit FreundInnen zusammenwohnen. Und das ist dann wiederum auch so, ja, wahrscheinlich ein Abbild davon, dass sich jetzt nicht nur Beziehungsmodelle, sondern diese Lebensmodelle, die wir haben, Wohnmodelle, die wir haben, auch langsam verändern, denke ich. Begegnet dir das auch in Teilen, dass Leute sagen, ich möchte einfach mein Lebensmodell so haben und mein Beziehungsmodell so und es muss ich doch nicht ausschließen, dass es anders aussieht.
Ja, also habe ich auf jeden Fall auch genau das, dass Menschen eben auch zum Beispiel mit ihrem Partner, ihrer Partnerin in der WG wohnen oder auch die Beziehungskonstellation oder die Wohnkonstellation sich verändern, je nachdem, wie auch die Leben sich verändern. Also wenn man sagt zum Beispiel, dass eine Person, die ist viel auf Reisen, sondern eine Person, die ist viel irgendwie im Büro und nur unter der Woche dann in der gemeinsamen Wohnung, hat vielleicht aber noch eine Wohnung an dem Ort, wo die Arbeit ist, wo die Person unter der Woche ist. Also ich glaube, es ist auch einfach dem geschuldet, dass unsere Leben halt viel unterschiedlicher sein können, ne? Dass wir viel mehr Möglichkeiten haben zu sagen, wie will ich meinen Job navigieren, wie soll der sein, möchte ich viel unterwegs sein, meine Freunde, meine Hobbys und natürlich, dass die Beziehung dann immer so mitwächst, ne? Und guckt irgendwie, wie funktioniert das alles zusammen und da kommen jetzt einfach viel mehr unterschiedliche Konstellationen bei rum.
Jetzt wollte ich aber doch nochmal, weil ich will jetzt nicht nur in die eine Seite denken. Wie gesagt, vielleicht hören uns Leute zu, die auch gerade in der Überlegung sind. Ich will vielleicht zusammenziehen mit meiner Partnerperson. Ja, nein. Wenn du jetzt jemanden beraten müsstest, der genau diese Frage gerade angeht, also können wir als Paar zusammen wohnen? Was braucht es dafür? Was würdest du sagen, sollte man in so einem Lebensmoment bedenken?
Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich da einfach vorher mal die Zeit nimmt, um zu schauen, wie möchte ich denn leben? Ne, was tut mir gut? Da aus seinen Erfahrungen sozusagen zieht und mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Was hat mir gut getan? Was hat mir nicht so gut getan? Wie viele Menschen brauche ich um mich herum? Wie viel Sauberkeit, Ordnung brauche ich? Wie viel Platz brauche ich? Also tatsächlich räumlichen Platz für mich selbst. Wo fühle ich mich wohl? Wie ist die Gestaltung der Wohnung? Wie wichtig ist mir das? Wie flexibel bin ich da? Also einfach mal so ein bisschen nach innen gerichtet und gucken, was ist mir wichtig bei diesem Thema Zusammenleben? Und das war mit diesen Informationen kann man dann ja ganz gut auf sein Gegenüber zugehen und da in den offenen Dialog treten, ne? Und das zusammen so ein bisschen erarbeiten und schauen, was ist denn jetzt hier gerade sinnvoll? Wie lebst du? Wie funktionierst du? Damit man da schon von vornherein eigentlich ganz gut weiß, ein bisschen, worauf man sich einlässt. Bei mir ist zum Beispiel manchmal so, dass es bestimmte Beziehungen gibt, wo dann eine Person zum Beispiel sehr sauber ist, ne, oder sehr auf Sauberkeit achtet und die andere Person hatte gar nicht damit gerechnet, ist so ein bisschen überrumpelt davon und denkt sich, okay, krass, jetzt muss ich irgendwie ganz genau das nach diesen Vorstellungen machen. Das war mir vorher gar nicht klar und ich hatte gar nicht die Chance zu überlegen, ob ich das überhaupt auch so möchte. Ne, deshalb ist es wie bei allem dieses Thema Kommunikation, glaube ich, auch da eine ganz gute Möglichkeit, so ein bisschen vorzufühlen und da gemeinsam zu schauen, wo die andere Person steht.
Weil ich glaube, die Realität ist ja auch oft so dieses, man verliebt sich, es passt gut und dann zieht der eine oft oder die eine zum anderen dazu sogar manchmal, wenn die Wohnung groß genug ist oder man sucht sich schnell was Neues zusammen. Aber genau all das, wie viel Raum brauche ich, wie viel Sauberkeit brauche ich, geht vielleicht manchmal so mit der rosaroten Brille ein bisschen unter. Und dann landen sie bei dir und in der Praxis
sie nicht sofort.
Lassen sie sich erklären, wie sie es noch retten können. Nein, kleiner Scherz. Aber genau, das war auf jeden Fall hilfreich, finde ich, auch für gerade die von uns, die noch nicht zusammenleben in der Beziehung oder wieder nicht und wieder wollen und so weiter, nochmal so ein bisschen eben auf sich selber hören und auf Kommunikation achten, sagt Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen. Dankeschön für diese guten Tipps.
Sehr, sehr gerne.
Im Liebestagebuch hören wir jetzt Janina. Sie und ihre jahrelange On-Off-Affäre, die haben beide getrennte Wohnungen. Und das wird auch erstmal so bleiben, weil Zusammenwohnen ist gerade gar nicht mal so ihr großes Thema, sondern zusammen Eltern werden. Janina ist hochschwanger. Das war alles gar nicht so geplant mit ihrer Affäre. Aber jetzt wird das Kind in wenigen Tagen eben zur Welt kommen. Und je näher dieser Geburtstermin rückt, umso mehr haben sich Janina und auch der werdende Vater ein bisschen zusammengerauft. Haben alle Beziehungskonflikte erstmal beiseite geschoben, um sich eben voll und ganz auf die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter zu konzentrieren.
Das finde ich halt auch eigentlich recht positiv, dass wir in so Krisensituationen, wenn wir uns nicht verstehen, dass immer der jeweils andere oder wir auch gemeinsam wieder aufeinander zugehen. Das ist eigentlich, finde ich, auch was Gutes und was Schönes, was man als Eltern oder auch als Paar, glaube ich, machen muss und sollte, damit es funktioniert. Und er will auch bei der Geburt dabei sein. Also zumindest ist mein jetziger Stand, auch wenn er kein großer Fan ist von OP-Sälen oder so. Er hat dann überhaupt keine Erfahrung. Gefühlt war der Mann noch nie im Krankenhaus, außer jetzt mit mir ein paar Mal. ja, aber ich hoffe, dass er da trotzdem mit mir in dem OP-Saal steht oder neben mir steht, meine Hand hält, mich supportet und wenn dann unsere Tochter die ersten Sekunden des Lebens erlebt, außerhalb meines Bauches, dass er dann einfach auch für sie da ist und sie in den Arm nimmt und für sie da ist. Und das ist mir halt auch sehr wichtig, dass ich sage, hey, ich möchte einfach, dass er dabei ist. Und wir müssen das nochmal alles genau durchsprechen. Aber ich denke, er wird das auch tun und wird dazu bereit sein, weil er auch danach die Zeit mich unterstützen möchte. Ich kann danach nicht alleine sein. Und ich denke, er wird auch hier sein, bei mir, damit er auch die ersten Wochen wirklich auch in voller Breitseite bekommt. Ja, also bei mir war es ja so, dass ich einen verkürzten Gebärmutterhals habe. Und das führt natürlich auch zu, wenn die Wehen zu früh, zu stark sind, dass der Gebärmutterhals sich weiter verkürzt. Und das wurde dann halt zum Glück rechtzeitig erkannt. Und dementsprechend hat man halt Gegenmaßnahmen im Krankenhaus eingeleitet. Ja, und die Wehen wurden bei mir sehr, sehr engmaschig dann auch kontrolliert. Ich habe ein super Hebammenteam gehabt, die sich wirklich rund um einen kümmern. Und ich glaube auch, das ist total wichtig eigentlich in der Schwangerschaft, dass schwangere Frauen so erfahrene Hebammen haben. Und ja, dann hat sich das bei mir zum Glück stabilisiert und die Wehen sind jetzt nicht schlimmer geworden. Jetzt bin ich in der 36. Woche und dann wird geguckt, ob erstmal alles ruhig bleibt. Und ja, das ist jetzt so ein kleiner Überraschungseffekt, ob es jetzt in ein paar Tagen losgeht oder nicht. Aber sonst ist es halt planmäßig bei mir jetzt ein Kaiserschnitt geworden. Ich habe mich bewusst auch gegen eine natürliche Geburt entschieden, weil ich finde, es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, was er gerne durchmachen möchte. Ja, für mich war halt einfach eine natürliche Geburt, diesen ganzen Stress durchzumachen, weil ich mir das auch selbst einfach nicht vorstellen kann, da zu liegen und alles Mögliche aus mir rauszupressen. Klar sagt man, das ist irgendwo gut für das Kind, weil das halt dann diverse Hormone, auch bei den Frauen, dass das schon auch was bewirken kann oder halt auch ganz natürlich ist. Für mich war die Schwangerschaft schon wirklich extrem stressig. Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie so Geburten ablaufen, habe mir das selbst nochmal angeguckt. Es gibt ja diverse Videos, wo man sich darüber informieren kann. Aber was da manche Frauen durchmachen, ich sage da nur Hut ab, aber ich habe für mich entschlossen, das sind mir alles zu hohe Risiken, die ich für mich persönlich nicht durchmachen möchte. Und ich glaube, es macht eine Frau nicht weniger eine Frau, wenn sie halt sich dafür entscheidet, selbstbestimmt, ich möchte nicht auf natürliche Weise gebären, sondern ich möchte einen guten Start haben. Und ich denke, das wird für mich und die Kleine auch einfach die beste Art der Geburt sein.
Daumen sind gedrückt, dass alles gut läuft bei der Geburt, klar. Und wir hören dann in den nächsten Liebestagebüchern von Janina, wie es ihr so geht mit Kind. Das ist auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit. Und das war's. Eine Stunde Liebe kommt zum Ende. Ich bin Shanley Anwar. Danke wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.